Wir befassen uns also mit Naturgeschichte der Vernunft und Unvernunft, evolutionäre Erkenntnistheorie. Wie gesagt, das ist eine Evolutionstheorie des Erkennens und Denkens, ganz allgemein kognitiver Vorgänge. Eine Beschreibung und Rekonstruktion der Wahrnehmungs- und Kognitionsleistungen, nicht nur des Menschen, sondern aller Lebewesen. Ein Grundthema gewissermaßen sämtlicher Organismen ist Informationsaufnahme. Alle Lebewesen müssen sich im Sinne des Überlebens in ihrer Umgebung informieren, zumindest über diejenigen Strukturen und Vorgänge, die für ihr Leben und Überleben wichtig sind. Wir werden darauf noch später öfter zurückkommen. Die evolutionäre Erkenntnistheorie setzt natürlich die Richtigkeit der Evolutionstheorie voraus. Ich habe zum letzten Mal auch einiges über Evolution gesagt, wir heute das noch etwas vertiefen. Und ist eine Konsequenz der allgemeinen Evolutionstheorie. Wenn also der Mensch, woran ich keinen Zweifel bestehen kann, ein Resultat der Evolution durch Selektion oder natürliche Auslese darstellt, dann sind auch, das war die konsequente Schlussfolgerung Darwins, dann sind auch seine kognitiven Kapazitäten, seine im Allgemeinen seelischen, psychischen, geistigen Phänomene nicht vom Himmel gefallen, sondern sie sind in der Evolution allmählich entstanden. Wir werden in der Folge noch etwas näher auf die Evolution eingehen, das war zum letzten Mal vielleicht kurz und so oberflächlich, weil einige Punkte noch sehr wichtig sind, auch für spätere Überlegungen, eben konkret, wenn es dann um kognitive Informationserkenntnisleistungen und ihre Evolution geht. Evolution, so habe ich gesagt, ist die Veränderung der Organismenarten in mehr oder weniger langen Zeiträumen. Das ist heute eine Tatsache, über die wir nicht länger zu diskutieren brauchen. Aber ich möchte in der Folge vielleicht in 5 oder 6 Punkten einige Merkmale, wenn Sie so wollen, der Evolution im Allgemeinen hier noch darlegen, die, wie gesagt, dann auch für spätere Überlegungen von einiger Bedeutung sein werden. Erstens, die Evolution kennt keinen Plan und keine Absicht. Es ist, man könnte sagen, ein Zickzackweg. Es ist nichts vorgesehen. Wir Menschen waren nicht vorgesehen als Krone der Evolution. Es war keine Art vorgesehene Evolution, kennt also keinen Plan und keine Absicht. Anders gesagt, es hätte alles auch ganz anders kommen können. Aber das betrifft auch die menschliche Geschichte. Es war nicht so, dass sich irgendwann vor Jahrtausenden ein paar Leute hingesetzt hätten und gesagt hätten, na, jetzt machen wir Geschichte mit dem und dem Plan. Das ist uns einfach passiert gewissermaßen. Also keine Absicht, kein Plan. Ein zielloser Vorgang. Ein Zickzackweg, wie gesagt. Kein linearer Prozess. Zweiter Punkt. Die Evolution ist, sehr salopp gesagt, ein gewaltiges Pfuschwerk. Lebewesen sind zwar zweckmäßig organisiert, ja, alle Organe sind minutiös aufeinander abgestimmt, sonst könnte das nicht existieren, aber die Vielzahl der Arten, wovon schon zum letzten Mal kurz geredet war, waren nicht geplant und es gibt in vielen Bereichen, was den Menschen betrifft, kommen wir noch darauf zurück, ungemein viele Mängel. Wenn Darwin meinte, es überleben die Tauglichsten, dann könnte man diese Formel etwas modifizieren. Es überleben die, die gerade noch es einigermaßen schaffen. Es gibt in der Evolution mit anderen Worten keine Optima, keine Maxima, nur relative Optima. Also es muss gerade noch gehen. Der deutsche Biologe Martel, das einmal so formuliert, ganz plakativ und salopp. Evolution bedeutet eigentlich nichts weiter als etwas Egoismus, Schlamperei und Sex. Nicht einmal so unsympathisch. Damit komme ich zum dritten Punkt.
Überhaupt
Worum geht es in der Evolution eigentlich? Es geht um nichts weiter als das Überleben. Man kann Überleben natürlich nicht ewiges Leben bedeuten, sondern nur vorübergehend zu überleben. Und das heißt in strikt biologischen, evolutionsbiologischen Begriffen, die erfolgreiche Fortpflanzung. Die Weitergabe der eigenen Gene an die jeweils nächste Generation. Das ist Egoismus, Schlamperei, Sex, Schlamperei insoweit, als, nebenbei gesagt, jeder von uns, die wir hier sitzen, auch alle Menschen da draußen, Zufallsprodukte sind, Produkte einer genetischen Rekombination, einer Neuordnung der elterlichen Gene nach einem Zufallsprinzip. Und es überlebt der, also es pflanzt sich derjenige fort, der natürlich möglichst lang am Leben bleibt, zumindest so lang, dass er in ein leistungsfähiges Alter kommt. Und da kann man, wie gesagt, seine Gene in die nächste Generation weitergeben. Eine vielleicht triviale Überlegung, aber die Realitäten haben oft, das gehört zu ihrem Wesen, dass man sich zu wenig um sie kümmert, sie als zu selbstverständlich nimmt. Jeder von uns, jeder von Ihnen hier, mich eingeschlossen, hatte über Jahrmillionen robuste Vorfahren. An keiner Stelle unserer Geschichte zurückreichend bis, wenn Sie so wollen, vor 3 Milliarden, ist ein Glied der Kette, der im Nachhinein gesehen zu uns geführt hat, abgerissen. Jeder unserer Väter, jede unserer Mütter, Großväter, Ur-Ur-Urgroßväter, Ur-Urgroßmütter und so weiter, waren zumindest so weit erfolgreich, dass sie sich fortpflanzen konnten. So wären wir heute natürlich nicht hier. Wäre einer unserer Vorfahren sehr früh von der Natur hinausgewiesen worden, da wäre er gar nicht unser Vorfahre geworden. Also hatten wir gewissermaßen ungeheures Glück. Jeder von uns, der heute existiert, 7 Milliarden ungefähr, hatte robuste Vorfahren. Gut, ich kenne auch niemanden, der keine Vorfahren hätte oder gehabt hätte. Jedenfalls diejenigen von uns, die also da sind, über die anderen wissen wir nichts, das waren nur nicht einmal Ideen, die gibt es ja nicht. Die hatten es insoweit Glück, dass sie robuste, fortpflanzungsfähige Vorfahren hatten. Wie gesagt, eine Trivialität eigentlich, aber doch in gewissem Sinne auch faszinierend, wenn man sich vergegenwärtigt, in Millionen von Jahren, wie viele Generationen es da gegeben hat, und die waren alle so weit, ja, lebenstüchtig unter Anführungszeichen, dass sie ihr Alter, oder hatten auch Glück, dass sie ihr Alter erreicht haben, indem sie sich fortpflanzen konnten, so dass letztlich dann wir als Ergebnisse, als vorläufige Ergebnisse da sind. Also ums Überleben geht es, wie gesagt, sonst eigentlich in der Evolution um nichts weiter. Wenn man überhaupt sagen kann, dass es da überhaupt um irgendetwas geht, das ist gewissermaßen anthropomorph. Und natürlich stehen unsere und die kognitiven Leistungen aller Lebewesen nicht zuletzt auch im Dienste des Überlebens. Damit werden wir uns dann noch später näher beschäftigen. Ein weiterer, 4. Punkt zur allgemeinen Kennzeichnung der Evolution. Wie ein Lebewesen überlebt, ist eigentlich vollkommen gleichgültig. Es gibt keine Rezepte, keine Pläne. Und jede Organismenart, jede der vielen Millionen von Arten, ist gewissermaßen eine ganz bestimmte Form der Problemlösung. Die Lösung der Probleme des Lebens, Bewältigung der Gefahren, das Finden von Geschlechtspartnern und so weiter und so weiter. Das macht jede Organismenart auf ihre ganz eigene Art und Weise. Der Igel macht das auf seine Weise, der stellt die Stacheln auf, wenn Gefahr droht, der Hase läuft davon, der Löwe greift an und so weiter und so weiter. Jede Art löst die Grundprobleme des Lebens auf ihre eigene Art und Weise. Es gibt natürlich, das mag auffallen, wenn Sie Biologielehrbücher oder Evolutionbücher durchblättern, das interessante Phänomen, dass in verschiedenen Tiergruppen ganz ähnliche Lösungen für die Probleme des Lebens gefunden worden, nämlich wenn Sie zum Beispiel sich vergegenwärtigen, im Wasser lebende Wirbeltiere, ob Fische, Delfine, Wale, Seekühe, sind alle länglich gebaut, gewissermaßen eine Torpedokonstruktion. Es gibt Ausnahmen, wie immer in der Evolution der Biologie gibt es immer Ausnahmen. Aber im Wesentlichen sind wasserbewohnende Wirbeltiere so stromlinienförmig gebaut in einer Torpedokonstruktion. Das heißt, hier wurde aus ökologischen Gründen mehrmals in der Evolution die gleiche oder eine sehr ähnliche Lösung für das Problem in dem Fall der Fortbewegung gefunden. Weil das Medium Wasser eigentlich für ein Wirbeltier zumindest, bitte von Schnecken, Muscheln und so weiter rede ich hier nicht, weil die optimale Fortbewegungsform im Medium Wasser sich nur durch diese Struktur gewährleisten lässt. Also ein würfelförmiger Hai hat sicher nie existiert oder ein dreiecksförmiger Karpfen, sondern es waren immer eben Blende, etwas abgeplattete Strukturen. Ein zweites Beispiel ist der Flug, das Fliegen, der Flügel. Das Fliegen wurde in der Evolution einige Male unabhängig voneinander erfunden. Denken Sie an den Insektenflügel, an den Vogelflügel und an die Fledermausflügel. Dann auch noch bitte in grauer Vorzeit Flugsaurier. Nun sind von der Struktur her Insekten- und Vogelflügel völlig verschieden aufgebaut, aber sie haben dieselbe Funktion. Also offenbar hat das Fliegen in der Evolution zumindest für eine ganze Reihe von Organismen große Vorteile gebracht, sodass, wie gesagt, auch hier hunderte, tausende Male, ja, wenn man Insekten nimmt, Millionen Male, die Strategie der Fortbewegung mit dem Flügel sich etabliert und bewährt hat. Bitte.
Wie ist das bei der Entwicklung von Flügeln? Da gibt es wohl nicht eine Punktmutation. Was für ein Modell muss man sich vorstellen, dass mehrere Punktmutationen zu sowas führen kann?
Also ein konkretes Beispiel. Man nimmt an, dass die Vögel, die vor etwa 130, 140 Millionen Jahren entstanden sind mit dem berühmten Archaeopteryx-Urvogel, das ist ein Glücksfall der Paläontologen, von denen gibt es 6 oder 7 Funde mittlerweile, der war so groß wie eine Taube ungefähr, hatte noch viele Reptilienmerkmale. Würde man, gäbe es die Vögel nicht, sonst, die man sonst kennt, hätte es nur den Urvogel gegeben, dann würde man den nicht einmal als Vogel klassifizieren, sondern sicher als hochspezialisiertes Reptil. Und der Übergang zum Fliegen ging dann nicht durch eine punktuelle Mutation, sondern eben allmählich. Man nimmt an, sofern man das heute rekonstruieren kann, dass der sogenannte Urvogel von Ast zu Ast sich zunächst einmal etwas unbeholfen geschwungen hat. Dann hatte er noch keine Flügel in dem Sinn, sondern eher nur Gefieder. An der Körperseite übrigens gab es auch gefiederte Dinosaurier. Und dass im Laufe langer Zeiträume auch unter dem Druck der Außenwelt sich dann allmählich der Flügel entwickelt. Also nicht sprunghaft, nicht sofort, ich komme aber auf das Thema noch gleich zurück, sondern würde es mal so, jetzt etwas anthropomorph so formulieren, tausende, abertausende Urvögel machten immer wieder aufs Neue den Versuch, irgendwann gelang es dann immer besser. Und dann wurden halt eben die inzwischen 9.500 Vögel Arten, die heute leben draus, die mit einigen wenigen Ausnahmen, Pinguine, Strauße, alle flugfähig oder auch sehr gut flugfähig sind.
Das war also der Einfluss der Umwelt und nicht die Mutation. Das ist aber merkwürdig.
Das ist, wenn Sie etwas Geduld haben, ich komme in 2, 3, also in 5 oder 10 Minuten komme ich noch auf Umwelt und Wechselwirkung Organismus und Umwelt zurück. Also, wie gesagt, jede Art hat die Probleme des Lebens und des Überlebens, des genetischen Überlebens, auf ihre eigene Weise bewältigt. Aber es gibt immer wieder strukturell sehr ähnliche Lösungen, die sich eben aufgrund unterschiedlicher ökologischer Umstände gut bewährt haben. Nächster Punkt. Evolution. Die Vorgänge der Evolution sind irreversibel, also nicht umkehrbar. Wieder plakativ ausgedrückt, die Evolution besteht aus lauter Einbahnstraßen, Geisterfahrer sind nicht zugelassen. Eine einmal etablierte Struktur oder Funktion kann nicht mehr auf demselben Weg, auf dem sie entstanden ist, zurück quasi aufgelöst werden. Daher natürlich als Nebeneffekt sind viele Strukturen, nachdem es in der Evolution, wie schon betont, keine Patentlösungen, keine Kochrezepte gibt, viele Strukturen, auch Verhaltensweisen, letzten Endes auch unter veränderten Umständen negativ. Das heißt, wieder pointiert, die Vorteile von heute sind vielleicht die Nachteile von morgen. Also mein beliebtestes Beispiel etwa ist der uns allen wohlbekannte, sympathische große Panda oder Bambusbär. Ein hochgradiger Spezialist, der frisst nur ganz bestimmte Bambusschösslinge, sehr nährstoffarm, sodass er ungefähr 30 Kilo pro Tag davon braucht. Er verbringt auch die meiste Zeit mit Kauen und mit Fressen, ungefähr 14 bis 15 Stunden am Tag. Das meiste von dem, was er frisst, scheidet er wieder aus. Eine aus unserer Sicht etwas unbeholfene Art und Weise, und Pandas sind noch dazu auch nicht sehr fortpflanzungsfreudig, nur eine Woche pro Jahr. Nun, in den chinesischen Wäldern, wo das Tier ursprünglich gelebt hat, in den Bambuswäldern, die einst in China weit verbreitet waren, heutzutage ist in China die meisten Landschaften zerstört, als der Panda entstand, vor Jahr Millionen, dann riesig ausgedehnte Bambuswälder, und in diesen Wäldern war das für den großen Panda ein enormer Vorteil. Unterschiedliche Arten von Bambus, keine oder kaum natürliche Feinde, also diese Spezialisierung war geradezu, möchte man fast sagen, obwohl das dem widerspricht, was ich vorhin gesagt habe, das war geradezu perfekt. Auch das Gebiss spielte dabei mit. Der Panda hat das stärkste Raubtiergebiss überhaupt. Klar, wenn man, wie ich so sagen pflege, Jahrmillionen lang täglich 15 Stunden lang kaut, dann muss ja das irgendwann im Gebiss bemerken. Nun gut. Wir sind in Bambuswäldern weitestgehend geschrumpft. Auch ohne den Einfluss des Menschen gäbe es früher oder später in der Umgebung, in der natürlichen Umgebung des Panda Veränderungen. Durch irgendwelche klimatischen Katastrophen, was auch immer. Die Bambuswälder vielleicht verschwunden, das Klima hätte sie erwärmt, wäre kälter geworden, das sind alle möglichen Szenarien denkbar, und dem Panda würde sein Gebiss und seine Spezialisierung nicht mehr nutzen. Aber zurück kann er nicht mehr, keine Mutter, also machen wir das anders, jetzt gehen wir zurück ein paar Jahr Millionen, entwickeln ein kleineres Gebiss und fressen keinen Bambusschösschen mehr, sondern ich weiß nicht, was es sonst dann an neuen möglichen Beutetieren oder Pflanzen gibt. Es gibt aus der Evolutionsgeschichte, aus der Paläontologie hunderte Beispiele von extrem spezialisierten Tierformen, Tierarten, Tiergruppen, die aber, nachdem sich die Umstände verändert hatten, gewissermaßen rettungslos verloren waren. Also nicht mehr zurückkonnten. Man könnte also hier auch sagen, die Evolution insgesamt verfolgt zwei Strategien. Auf der einen Seite eine innovative, es entsteht fortgesetzt Neues. Auf der anderen Seite aber werden Strukturen, Funktionen, Verhaltensweisen, die sich zunächst einmal bewähren, auch sozusagen festgehalten. Sie werden robust, nicht mehr veränderbar. Und das ist dann auch mit ein Grund, weswegen so viele, man schätzt bis zu einer Milliarde Organismenarten in der Evolution, in der Erdgeschichte auch schon ausgestorben sind.
Frage. Kann man bei der Evolution von einer Strategie sprechen, wenn eine Strategie beinhaltet, dass jemand etwas geplant hat? Und dieser Plan existiert ja nicht im Rahmen der Evolution.
Ja, das ist ja eben, weil es keinen Plan gibt. Ein Ingenieur zum Beispiel, der das hier geplant hat, der hatte ja wohl im Vorhinein schon, vermute ich, erstens eine ganz konkrete Funktion dieses Geräts im Sinn, zweitens wusste er, wie man das baut, damit es auch funktioniert, und vieles mehr. Aber in der Evolution gibt es ja niemanden, der vorausschaut.
Ja, darum kann man auch nicht über Strategie sprechen.
Okay, das ist natürlich eine begriffliche, Streitfrage. Schlagen Sie ein Wort vor.
Sagen
wir so, Strategie.
Nur verwechselt dann. Solche Ausdrücke werden Sie hochkant überall verwechselt, und dann glaubt jemand, da steckt doch jemand dahinter, der das geplant hat.
Okay, ja, Sie mir gerecht haben, da habe ich mich nicht ganz richtig ausgedrückt, aber wir haben ja nur unsere eigene Sprache zur Verfügung, um die Dinge zu charakterisieren. Sagen wir also, keine Strategie, aber beständige Prozesse, die halt irgendwo hinführen. Was uns im Nachhinein dann so erscheinen mag, dass ein Plan dahinter war. Sind Sie damit einverstanden? Gut, dann zum nächsten Punkt, also 1, 2, 3, 4, 5, Punkt 6, Anpassung. Da komme ich jetzt auf das zurück, was Sie vorhin in die Diskussion eingebracht haben. Lange Zeit hatte man von der Evolution so ein Bild, als ob Lebewesen sich allmählich, langsam, gewissermaßen asymptotisch immer besser an die Außenwelt anpassen würden und als ob alle ihre Merkmale, Funktionen, Verhaltensweisen von der Umwelt, von der jeweiligen Außenwelt gewissermaßen erzwungen wären. Diese Auffassung ist falsch. Zunächst einmal würde das bedeuten, dass Organismen so etwas sind wie Spielbälle externer Kräfte, die also von der Außenwelt quasi geformt werden. In Wirklichkeit natürlich ist, und das ist gewissermaßen bei näherer Hinsicht geradezu trivial, eine hochkomplexe Wechselwirkung von Organismen und ihrer Umwelt anzunehmen. Schauen Sie, wenn ein Fuchs einen Bau gräbt, dann greift er aktiv in seine Umgebung ein. Es hat Karl Popper, den ich schon zum letzten Mal erwähnt habe, er hat davon gesprochen, alle Lebewesen sind gewissermaßen in anthropomorphen Begriffen auf der Suche nach einer besseren Welt. Sie sind keine passiven Klumpen, die da warten, bis die Umwelt irgendwie eingreift, sondern sie selber greifen ja in ihre Umgebung auf irgendeine Art und Weise ein. Nicht nur der Fuchs, der seinen Bau gräbt, sondern jeder Vogel, der ein Nest baut, ganz zu schweigen von Menschen, der die Welt schon zu 50% oder mehr vernichtet hat. Es ist immer eine komplizierte Wechselwirkung. Es sind auf der einen Seite natürlich ökologische Rahmenumstände gegeben. Also da gibt es viele Beispiele, ich würde zu weit führen, hier in Detail zu gehen, aber es ist kein Zufall, dass in der Arktis Lebende, etwa die Eisbären, eine dicke Fettschicht haben. Klar, sonst könnten sie ja dort nicht existieren. Das hat gewissermaßen die Umwelt erzwungen. Aber umgekehrt ist der Eisbär kein passives Ding, sondern greift in seine Umgebung insoweit ein, als er irgendwelche anderen Tiere frisst, dezimiert und so weiter. Bitte.
Das mit dem Erzwingen, da kommt bei mir immer der Marxismus und da haben Sie gesagt, der gilt heute nicht, das war falsch. Aber beim Eisbär ist es ja eigentlich die Selektion. Quasi die weniger lebenstauglichen Formen, die pflanzen sich schlechter fort und die anderen bleiben am Überleben. Es ist ein passiver Druck im Grunde genommen.
Oder? Sagen wir so.
Nein, es ist eine Selektion. Ja.
Sagen wir so. Nehmen wir ein Beispiel, das wir alle leicht nachvollziehen können. Der Feldhase ist dadurch charakterisiert, dass er ziemlich effektiv laufen, Haken schlagen kann, um sich vor möglichen Räubern zu schützen. Wie mag das Ganze begonnen haben? Feldhasen gab es ja nicht immer, die sind ja irgendwann in der Evolution entstanden. So, da stellen wir uns vor, sehr schematisch, vereinfacht. Fünf verschiedene Urfeldhasen, was auch immer. Übrigens ist ja für Lebewesen, dass der Darwin, war für Darwin sehr wichtig und ist auch heute wichtig, es geht darum, dass innerhalb jeder Art eine große Variationsbreite besteht. Nicht? Also wir alle sind einander zwar sehr ähnlich, aber doch auch verschieden. Es gibt keine zwei Menschen von den 7 Milliarden, die absolut identisch sind. Nicht einmal ein Eigenschild. Und von keiner Tierart gibt es identische Individuen, sondern eine Vielfalt von Individuen. So, jetzt gehen wir zurück, rein hypothetisch, vor 5 Millionen Jahren gab es also 5 verschiedene, 10, 20, 30, wie Sie wollen, Tiere, aus denen dann später der heutige Feldhase wurde. So, einige davon, das sind die längeren, die konnten relativ rasch laufen, die anderen waren immer schon etwas langsamer, das war zunächst egal, weil sie keine Feinde hatten. So, dann kam natürlich von außen auch zunehmend im Laufe der Zeit und irgendwann, man spricht von Raubdruck. Ja, da waren zunächst mal natürlich die zwei hier schon einmal im Vorteil gegenüber den dreien, die eher langsam waren. Und im Laufe langer Zeiträume, durch natürliche Auslese, wurden ja dann nur solche, ja, ich sage wieder anthropomorph, gezüchtet. Und je schneller die Nachkommen laufen konnten, umso mehr hat sich das, da brauchen wir keinen Lamarckismus, umso mehr hat sich das natürlich im Laufe der Zeit verstärkt, bis nur diejenigen Hase übrig blieben, die relativ schnell laufen können. Und dass natürlich immer wieder ein Feldhase auf der Strecke bleibt, das wissen wir, aber es gibt eben keine perfekte Lösung. Es geht nur um relative Optima. Und so könnte man genauso sagen, irgendwann vor Jahrmillionen hat in der Arktis, die bitte übrigens früher, da herrschen subtropische Temperaturen vor etwa 40 Millionen Jahren, irgendwann gab es eine ganze Reihe von Urbären, wieder unter Anführungszeichen, und einige hatten schon eine etwas dickere Schicht, einige weniger, sind nur die geblieben, die eine dicke Fettschicht hatten. Das ist ja bitte auch nebenbei gesagt, die genetische Vielfalt ist ja ungemein wichtig. Wir mögen heute, das geht schon seit der Antike, ein Schönheitsideal von Menschen haben, wie groß der sein soll, oder heutzutage Schlankheitsideal und so weiter. Woher wissen wir, ob nicht unter bestimmten ganz veränderten Umständen die Dicken unter uns Vorteile haben werden? Wir wissen. Oder die ganz Kleinen, die sich vielleicht jetzt darüber ärgern, dass sie so klein sind und dass die anderen auf sie hinunterschauen. Das sind ökologische Umstände denkbar, wo der Kleine wesentlich höhere Überlebenschancen haben wir, als der 2 Meter Riese, der alles zertrampelt. Also wir wissen voraus nie, welche Lösung sich letzten Endes anbieten wird. Das wussten die Eisbären nicht, das wussten die Feldhasen nicht, das wusste niemand, weil es eben keine Absicht und keinen Plan gab. Nur in einem Spiel zwischen Außen und Innen, also Außenwelt und Innenwelt gewissermaßen, unter dem Einfluss der natürlichen Auslese, konnten sich dann bestimmte Merkmale bewähren. Vorübergehend, wie gesagt, nur vorübergehend, nicht ein paar Stunden oder ein paar Wochen bedeutet, sondern Jahrtausende oder Jahrmillionen, bis sich halt die Umstände wieder ändern und sich die Lösung sozusagen als unbrauchbar erweist. Ist das ungefähr ganz grob die Antwort auf Ihre Frage?
Ja, die Frage bleibt noch offen, dass es praktisch für die Flügel eine Folge von Punktmutationen braucht, nach meiner Vorstellung. Wie kann ich zum Beispiel 2 oder 3 Generationen wechseln, nehmen wir die Schabe oder das Nesseltier und die Qualle. Da ist für mich die Evolution sehr schwierig zu verstehen.
Also im Allgemeinen darf man auch nicht, das ist ein häufiger Fehler, der gemacht wird, den Mutationen eine zu große Bedeutung in der Evolution beimessen, denn viele Mutationen sind entweder für die Betroffenen völlig wirkungslos oder letal, tödlich. Worauf es ankommt, ist die genetische Rekombination, das habe ich vorhin als Stichwort schon erwähnt, also der Umstand, dass die elterlichen genetischen Potenzen in jedem Nachkommen neu durchmischt werden. Und so entsteht Vielfalt. Und auf der Basis dieser Vielfalt kann Selektion überhaupt einwirken. Wenn alles identisch wäre, alles gleich gemacht, dann gäbe es keine Evolution. Nicht? Also wenn wir alle exakt, wenn wir alle normiert wären, weil wir haben gewisse und manche utopische Vorstellungen und so weiter nahelegen, das wäre die absolute Katastrophe, und zwar deswegen, denn das wäre der endgültige Stillstand der Menschheit. Es gäbe keine Möglichkeit mehr, irgendeine Weiterentwicklung. Und deswegen lebt unter Anführungsstrichen die Evolution davon, dass von jeder Art, bei uns Menschen fällt uns mehr auf als bei anderen, dass jede Art aus unzähligen Individuen besteht, die sich voneinander unterscheiden. In unzähligen Merkmalen, Haarfarbe, Augenfarbe, bei uns Menschen Ohrläppchen, Dicke oder ja, Fingerabdrücke, genetische Fingerabdrücke und so weiter. Eine ungeheure Vielfalt, und nur auf dieser Basis kann Evolution überhaupt verstanden werden. Bitte.
Einer der Punkte war ja auch die quasi Entwicklung und Anführungszeichen der sexuellen Fortpflanzung, wo dann eben die Rekombinationsmöglichkeiten vervielfacht worden sind, hat ja auch wahrscheinlich oder ziemlich sicher zur kambrischen Explosion geführt. Ne?
Ja. Ja,
das ist natürlich hier. Innerhalb von kürzester Zeit dann, kürzester Zeit eben mehr als geschichtlich.
Ja, obwohl natürlich darüber nach wie vor etwas gerätselt wird, warum es in bestimmten Phasen der Evolution zu explosionsartiger Artenaufspaltung kam. Es sind einige Phasen der Erdgeschichte bekannt, wo das passierte, vor allem dann, wenn vorher ein großes Aussterben stattgefunden hat. Oder, was ein gutes Beispiel für jeden Evolutionsbiologen ist, das sind Inseln. Wenn irgendeine Organismenart auf dem Festland zufällig für eine Insel verirrt, dort günstige Umstände vorfindet, möglichst keine Nahrungskonkurrenten und wenn dann auch Geschlechtspartner sich dorthin verirren, dann gibt es eine explosionsartige Vermehrung. Zunächst einmal des ursprünglichen Paares, das da hingeflogen ist oder hingekommen ist, und dann eine ziemlich rasche Aufspaltung in Arten, eine rasche Spezialisierung. Das berühmte Beispiel, die sogenannten Darwin-Finken auf Galapagos, 12 oder 13 Finkenarten, die vor etwa deren Ursprungsart vor 12, 13 Millionen Jahren aus dem Festland dort eingeflogen ist und dann begann in übrigens einer kurzen Zeit, 11 oder 12 Jahre Millionen, eine Spezialisierung, einige entwickelten längere Schnäbel, das waren dann die Nektarsauger, einige kräftige Schnäbel, die bieten Körner und so weiter. Und das führt mich auch zum letzten Punkt hier, nämlich unterschiedliches Evolutionstempo. Das ist eigentlich eine Folge von dem, was ich gesagt habe. Nämlich, Evolution spielt sich nicht linear ab, sie hat kein Ziel, verfolgt keinen Zweck. Darwin noch glaubte, und auch viele Evolutionstheoretiker im 20. Jahrhundert glaubten, dass sich die Evolution in unzähligen kleinen Schritten kontinuierlich abspielt. Das ist die beliebte, auch naturphilosophisch sehr beliebte Position, die Natur macht keine Sprünge. Es geht unendlich langsam, winzigen kleinen Schritten, eine winzige Veränderung nach der anderen. Das betrifft auch Lamarck genauso, der dachte, winzige Schritt für Schritt. Davon hat man sich heute verabschiedet. Nicht, dass die Evolution Sprünge machen würde, wie man das auch gelegentlich gedacht hat, wo dann quasi von heute auf morgen durch eine Mutation eine 4 Meter große Spinne entstehen könnte. Das gibt es nicht, das gibt es in Science-Fiction-Filmen vielleicht. Aber Spinnen können keine 4 Meter groß werden, das würden die Extremitäten ohne Innenskelett ja nicht aushalten. Die sind nicht so konstruiert, die bleiben beschränkt auf 20 oder 30 Zentimeter vielleicht im Maximum, aber es wird nie größere Spinnen geben. Für Leute, die unter Arachnophobie leiden, also Spinnenangst, natürlich ein gewisser Trost. Also solche Sprünge gibt es nicht, aber es gibt ein höchst unterschiedliches Evolutionstempo. Die Darwin-Finken, also das Entstehen von 13 Arten sind es, innerhalb von 11 oder 12 Jahr Millionen, ist schon ein relativ hohes Tempo. Verglichen etwa mit Bauplänen wie Skorpione oder Haie. Die Haie und Skorpione bestehen zwar aus unterschiedlichsten Arten, aber ihr Grundbauplan wurde nicht über 11 Jahrmillionen, über hunderte von Jahrmillionen beibehalten. Außerdem haben diese Geschöpfe, sowohl Skorpione als auch Haie, aus bisher nicht bekannten Gründen, mindestens 2 oder 3 erdgeschichtliche Katastrophen des Massenaussterbens überlebt. Also das ist eine ungemein langsame Evolution. Da sie eigentlich über Jahrmillionen sehr wenig getan. Ja, es sind so neue Arten entstanden, aber die schauen immer, ein Hai ist ein Hai letzten Endes, es gibt größere und kleinere. Aber da kann man nicht davon ausgehen, dass da eine sehr schnelle Evolution vor sich ging, sondern eben eine sehr langsame. Wann kann man sagen, spielt sich Evolution schnell, wann langsam ab? Dafür gibt es keine Faustregeln, kann man nicht genau beantworten. Sicherlich spielen immer wieder auch ökologische Umstände mit, wie gesagt, das Bewohnen neuer Areale, etwa Inseln, nicht wahr, die dann als neuer Lebensraum viele Möglichkeiten geben. Es mögen auch andere Faktoren mitspielen, die vielleicht bisher noch gar nicht wirklich bekannt sind. So, das wollte ich im Allzugstempo gewissermaßen jetzt noch zur Evolution ganz allgemein nachtragen. Ich habe schon zum letzten Mal unbescheidenerweise auf mein kleines gelbes Buch Evolution, die Entwicklung des Lebens hingewiesen, das einen groben Überblick auf 110 Seiten oder so über diese und andere Phänomene der Evolution gibt. In der Folge aber, um beim Thema zu bleiben, letzten Endes geht es also nicht um Evolution ganz allgemein, sondern primär um Evolution von kognitiven Mechanismen. für das Thema sind natürlich die gesamten vorhin erwähnten Punkte gewissermaßen die große Klammer oder die Voraussetzung, die Grundbausteine. Und daher wird es uns jetzt, oder ist es nützlich zunächst einmal, sich zu vergegenwärtigen, woher wir Menschen kommen, weil wir uns ja nicht zuletzt mit menschlicher Erkenntnis beschäftigen werden, also dass wir Resultate der Evolution sind, wie alle übrigen Organismenarten auch. Das können wir nicht mehr ernsthaft in Zweifel ziehen. Das wusste man spätestens zur Zeit Darwins. Und dafür gibt es auch so viele Belege aus unterschiedlichsten Gebieten der Biologie und ihrer Nachbargebiete. Darwin meinte, es ist unbestritten, dass der heutige Mensch die Zeugnisse seiner niederen Herkunft immer noch mit sich herumträgt. Und so ist es. Wir Menschen gehören, ich musste etwas weiter ausholen, was ganz nützlich sein mag, weil Sie, wie ich denke, über diese Dinge in anderen Philosophievorlesungen kaum etwas hören werden. Wir Menschen sind eine Art, also die heutige Mensch, der frühere unserer Vorfahren, komme ich noch zurück, eine Art von ungefähr 350 Arten von Primaten, Primaten oder Herrentiere, im weitesten Affen und Halbaffen, die seit ungefähr 70 Millionen Jahren existieren. Also eine Säugetierordnung seit ungefähr 70 Millionen Jahren existieren. Und die in der Hauptsache auf der Südhalbkugel heute vorkommen. Es gibt eine einzige Affenart, die auch in Europa vorkommt, auf Gibraltar. Das sind die mehr oder weniger berühmten Berberaffen oder Magots, die allerdings in der Antike wahrscheinlich von Menschen aus Nordafrika nach Gibraltar verschleppt wurden. Ansonsten gibt es in Europa, in Nordamerika, in Nordasien keine Primaten vom Menschen abgesehen. Der hat sich überall eingenistet. Die Vielfalt der Primaten ist enorm. Von den ca. 350 Arten, wie gesagt, ist die kleinste Art, die kleinste Gruppe, die sogenannten Maus-Makis, ein bisschen Maus assoziieren lässt, die sind winzig klein, nur etwa 50 Gramm schwer. Auf der anderen Seite des Spektrums steht der Gorilla, der bis zu 200 Kilogramm erreicht. Also ein ungeheuer breites Spektrum von Arten. Das Affen, zumal die Menschenaffen, wir kommen darauf noch zurück, eine gewisse Ähnlichkeit mit uns Menschen haben oder umgekehrt, je nach Perspektive, das hat man natürlich sehr früh schon bemerkt. Und es ist kein Wunder, dass sich um verschiedene Affen auch viele Mythen und Märchen ranken. Viele Affen spielen in vielen Kulturen eine sehr wichtige Rolle. Im alten China, die Gibbons oder die sogenannten kleinen Menschenaffen, die galten also vielfach als Vermittler zwischen Diesseits und Jenseits und vieles andere mehr. Es gibt die Anekdote oder die Geschichte, dass man dachte, also der Orang-Utan, der heute nur in kleinen Arealen noch in Südostasien, etwa Indonesien, vorkommt und auf Malaiisch bedeutet Orang-Utan Waldmensch. Man dachte, das sind Menschen und fragte sich, warum sprechen die nicht wie Menschen? Die Erklärung lag auf der Hand, die wollten nicht arbeiten und wollten sich nicht zu verstehen geben. Sie wollten so tun, als ob sie uns nicht verstehen würden. Also, ein schöner Mythos, ein schönes Märchen. Jedes Kind kann heute im zoologischen Garten, wenn es ein paar Affen sieht, gewisse Ähnlichkeiten mit uns Menschen erkennen, was aus evolutionstheoretischer Sicht natürlich nicht weiter aufregend ist, weil wir mit diesen Geschöpfen am nächsten verwandt sind oder die uns am nächsten stammesgeschichtlich verwandt sind. Viele Primatenarten heute von Menschen abgesehen sind übrigens extrem gefährdet, weil ihre Lebensräume massiv zerstört werden. Von den Menschenaffen, also das, von den großen Menschenaffen, das sind vier, Schimpanse, Zwergschimpanse oder Bonobo, Gorilla und Orangutan. Von allen vier Arten gibt es in freier Wildbahn vielleicht noch 300.000 Individuen. Wenn Sie das jetzt vergleichen mit 7 Milliarden beim Homo sapiens der einer Art, ist das schon einigermaßen bemerkenswert. Also die aber um das jetzt etwas systematischer noch zu machen, die Position des Menschen unter den Primaten, da haben wir zunächst einmal, ich glaube, das kann ich inzwischen löschen. Es gibt also die Gruppe der Hominoide. Das sind, wie der Name vermuten lässt, Menschenaffen im weitesten Sinn. Und da gibt es zwei Gruppen. Die eine sind die sogenannten kleinen Menschenaffen, das sind die Gibbons, die nur in Südostasien vorkommen, heute auch extrem bedroht sind. Also einige Arten werden es wahrscheinlich nicht mehr lange machen. Davon gibt es 17 Arten. Unter allen Primaten sind die Gibbons diejenigen, bei denen der aufrechte Gang vom Menschen abgesehen am stärksten entwickelt ist. Das hervorragende Kletterer, aber sie können besser als Schimpansen oder Orangutans sich auf den Hinterbeinen fortbewegen. Aufrechter Gang wird uns ja noch in anderer Hinsicht beschäftigen. Also kleine Menschenaffen oder Gibbons, die bestehen aus 17 Arten heute. Wie gesagt, einige sind extrem bedroht. Wie schon der Ausdruck kleine Menschenaffen nahelegt, kleinere Affen, so vielleicht 70, 75 cm maximal oder 80 cm maximal groß und nicht mehr als 12 oder 14 Kilo schwer. Und die zweite Gruppe, das sind dann die großen Menschenaffen, wie schon erwähnt, Schimpanse, Zwergschimpanse oder Bonobo, Gorilla und Orangutan. Sie werden sich nicht wundern dürfen, falls Sie da irgendwo nachlesen und nachschlagen, wenn Sie beim Gorilla nicht eine Art, sondern gleich drei oder vier finden. Das gibt Primatologen, die meinen, dass man da unterscheiden muss zwischen Tieflandgorilla, Flachlandgorilla und so weiter. Soll sie nicht weiter irritieren, wir bleiben beim Gorilla der Einfalt halber. Und die fünfte Art wird von heutigen Primatologen, Anthropologen, Homo sapiens, zu den Menschenaffen gezählt. Das sind also die Hominide, nicht? Die Hominoide ist der große, das sind die kleinen und die großen Menschenaffen, Hominide dann. In engeren Sinne Menschenartigen, also Menschenaffen, die erwähnten vier Arten, plus Mensch. Also das heißt eigentlich, wir Menschen sind Affen, sollten uns da oben nicht schämen, es ist kein Schande, ein Affe zu sein, da könnte es Schlimmeres geben. Es gibt einige Primatologen, die fordern, aus unterschiedlichen Gründen, dass man die zwei Schimpansenarten überhaupt als Menschenarten klassifiziert. Da mag man unterschiedlicher Meinung sein, dass das sehr intelligente Tiere sind, ist nicht zu bestreiten. Wir werden später, in späteren Vorlesungen ja noch auf die kognitiven Welten von Tieren zu sprechen kommen. Da werden uns Schimpansen auf jeden Fall wieder begegnen. Stammesgeschichtlich gesehen schaut die Sache jetzt folgendermaßen aus. Die Frage läuft also darauf hinaus, woher kommen wir, ganz allgemein, und wir müssen hier eine Zeitskala, einen Zeitpfeil von etwa 12 Millionen Jahren ins Auge fassen. Jetzt 12 Millionen. Sichtbar machen, wenn Sie etwas gedulden. So, also oben M, Mensch, Schimpansen, Bonobo, Gorilla, Orangutan. Vor 5,5 Millionen Jahren ungefähr hat sich die Entwicklungslinie, also früher hat man das immer in so Form von Stammbäumen bezeichnet. Heute werden Modelle dieser Art von vielen Evolutionstheoretikern bevorzugt. Hat sich die Linie zu Menschen einerseits, andererseits zu den zwei Schimpansenarten aufgespalten. Der Gorilla ist etwas älter, hat sich früher schon von dieser Linie abgespalten, der Orangutan noch früher. Das könnte man hier auch gewissermaßen also horizontal auf Verwandtschaftsgrade festlegen, nicht könnte, kann man auch. Am nächsten verwandt sind Mensch, Schimpanse und Bonobo. Der Gorilla ist etwas, schon etwas weiter entfernt und der Orangutan noch weiter entfernt. Das heißt also, Menschen im weitesten Sinne gibt es nach heutiger Auffassung seit ungefähr 5,5 Millionen Jahren. Also insoweit interessant, als sich in den letzten Jahrzehnten das immer weiter und zeitlich nach hinten verlagert hat. Als ich im Gymnasium war, Geschichtsunterricht, dritte Klasse, wann war das? 1968 hieß es, seit 600.000 Jahren gibt es Menschen. Na gut. An der Universität habe ich dann in den 70er Jahren im Studium verstanden, 1,8 bis 2,2 Millionen Jahren, da waren wir schon wesentlich älter gewissermaßen. Und seit einigen Jahren hat man sich vorläufig, ich möchte sagen, vielleicht geht das irgendwo noch weiter zurück, auf etwa 5,5 Millionen geeinigt. Das hat damit zu tun, dass gerade in den letzten 20, 30 Jahren das Gebiet der sogenannten Paläoanthropologie, also der Erforschung prähistorischer Menschen, einen ungeheuren Aufschwung erlebt hat. Erstens wurden immer wieder neue Fossilien, fossile Menschenfunde gemacht, die man zu längster Zeit nicht kannte. Zweitens wurden auch die Methoden dieser Disziplin, Paläoanthropologie, verfeinert, mit denen sie heute verschiedene molekularbiologische Methoden, DNA-Sequenzierung und so weiter, und kann natürlich wesentlich besser unsere eigene Stammesgeschichte rekonstruieren, als das noch vor 40, 50 oder 60 Jahren der Fall war. Wie entstand der Mensch? Wie entstanden Menschen? Nehmen wir hier, hier gibt es den Terminus technicus. Also Menschen sind in der Anthropologie Hominini. Das ist ein ziemlich neuer Begriff. Also da, ich musste da viel dazu lernen. Seit meiner Studienzeit, wie gesagt, hat sich das voll verändert. Das war früher noch viel einfacher. Hominini, also Menschenartige, das sind die hier dann. Und ihre Vorfahren. Die ganze Gruppe, wie gesagt, also die mitten kleinen Menschenaffen gibt uns, das waren die Hominoidea, echt, und dann die Hominide sind die hier. Und die Hominini sind Menschen im engeren Sinn. Wie entstanden die? Wie viele gab es? Woher kommen sie eigentlich? Wie wurden sie, wie sie heute sind? Also heute gibt es nur eine Menschenart, Homo sapiens. In der Vergangenheit, nach bisherigen Erkenntnissen, da scheiden sich die Geister. Ich würde sagen, zwischen 15 und 19 verschiedene Arten. Wieso kann man das nicht näher benennen? Erstens einmal ist es, zumal in dem Bereich hier, wo sich die Stammeslinien von Hominini, Menschen, Schimpansen getrennt haben, sehr schwer klar festzustellen, ab wann liegt der Mensch vor. Ab wann ist ein Knochen, den die Paläontologen finden, ein Mensch als menschlich zu bezeichnen und wann ist er noch Schimpansen ähnlich oder Bonobo ähnlich. Das heißt, hier muss man fließende Übergänge annehmen, die philosophisch uralte, altehrwürdige Frage, was ist der Mensch, wird sich evolutionsbiologisch nie so exakt definieren lassen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Mensch ist ein so allgemeiner Begriff, wie in der Biologie viele Begriffe, Pflanze, Tier, Leben, Tod, Krankheit, lauter Begriffe mit fließenden Übergängen, die man nicht so exakt definieren kann wie in der Geometrie, Dreiecke oder Quadrate. Da muss man immer mit an den Rändern gewissermaßen mit Unsicherheit rechnen. Also, wann genau hier jetzt der Mensch beginnt, das kann man nicht sagen. Ungefähr 5,5 Jahrmillionen haben sich diese Äste oder Zweige hier abgespalten und ab wann dann der erste Mensch auftrat, die Frage kann man so überhaupt nicht stellen. Das ist das Alte Testament leichter, bei Joshua geben Gott am letzten Tag den Menschen, Adam und Eva, und damit war das eindeutig definiert, das waren eindeutig Menschen. Das ist also, gut, Eva erschuf ja auf der Rippe Adams bekanntlich, das war dann noch eindeutiger. Ab dem Zeitpunkt gab es Menschen, ab dem sechsten Schöpfungstag. Die Evolutionstheorie, Evolutionsbiologie ist da leider nicht so exakt, da haben wir, wie gesagt, viele Ungenauigkeiten. Aber, was man sagen kann, gibt es vier Merkmale. Die dann bitte für die Entwicklung menschlicher Erkenntnisfähigkeiten alle auch sehr wichtig sind. Vier anatomische Merkmale, die uns Menschen kennzeichnen und die den gesamten Prozess hier über 5 Jahrmillionen begleitet haben. Das eine, der aufrechte Gang oder die Bipedie. Jetzt werden Sie sagen, ja, vorher über die Gibbons kurz gesprochen. Und die Vorbewegung auf zwei, auf den Hinterbeinen, gibt es anderswo auch, etwa bei den Straußen, nicht wahr? Offenbar ist auch die Zweibeinigkeit in der Evolution mehrmals entstanden. Nur ist die Zweibeinigkeit des Menschen insoweit ganz spezifisch und einmalig, als noch ganz bestimmte Merkmale an sie geknüpft sind, die den Menschen erst zu Menschen gemacht haben. Und das sind zweitens unsere Hände, die wir nicht hoch genug schätzen können. Unsere Hände sind ungemein wertvolle Präzisionsinstrumente. Was können wir damit alles anstellen? Klavierspielen, Computer noch früher, Schreibmaschine schreiben, nicht unwesentlich, Weinflaschen entkorken oder aufschrauben, heute sind hier die meisten zugeschaut. Unzählige Tätigkeiten. Die andere Tiere, mögen sie auch noch so intelligent sein, nicht vollführen können. Unsere Hände sind Präzisionsinstrumente, das liegt vor allem daran, dass wir Daumen und Zeigefinger opponieren können und auch sonst mit Fingern unterschiedliche Spiele machen können, das ist sehr flexibel, das schaffen nicht einmal Schimpansen. Und es ist, glaube ich, nicht näher zu begründen, dass dieses Präzisionsinstrument ja in vieler Hinsicht die materielle, die biologische Voraussetzung der Kultur war. Mein Lehrer in Paläontologie, Professor Erich Tenius, pflegte zu sagen, bitte, ein Delfin ist ein hochintelligentes Tier, aber der wird nie Klavier spielen können. Und das lassen die Flossen nicht so. Der bleibt ein Gefangener gewissermaßen, seines Selbst. Der kann nicht aus sich heraus. Der kann seine Intelligenz nicht in dem manifestieren, indem sie unsere Kultur manifestiert. Dritter Punkt, Erweiterung des Gesichtssinns, was natürlich wieder einhergeht mit dem aufrechten Gang. Und der vierte Punkt, besonders wichtig, Gehirnentwicklung. Eine zunehmende Vergrößerung und Verfeinerung des Gehirns. Diese vier Merkmale, Sie werden uns noch näher beschäftigen, diese vier Merkmale sind unabdingbar, die Voraussetzung dafür, was der Mensch heute ist. Hätte eines der Merkmale gefehlt, dann säßen wir heute nicht da, dann gäbe es heute keine Vorlesungen, keine Autos, keine Flugzeuge, manche mögen sagen, das wäre auch besser so, aber sei es drum. Eine Kombination dieser Merkmale, aufrechter Gang, damit einher die Befreiung der Hände von der Aufgabe der Fortbewegung, solange sich Tiere auf allen Vieren fortbewegen, konnten sich die Hände ja nicht als Hände freimachen. Ein sehr ausgeprägter Gesichtssinn, wir sind Augentiere, und eben dann die Differenzierung, Verfeinerung des Gehirns. Das waren also die elementaren, die allerwichtigsten Prozesse in dem Prozess, den man allgemein als Hominisation oder Menschwerdung bezeichnet. Auch bei den anderen Primatenarten Gibt es Tendenzen in dieser Richtung? Die gesamte Primatenevolution war unter anderem auch eine Gehirnevolution. Auch, wie gesagt, da und dort der Versuch, sich auf den Hinterextremitäten fortbewegen zu können. Auch eine Erweiterung des Gesichtssinns und des Gehirns, wie gesagt. Aber es ging nie so weit wie beim Menschen oder wie bei den Hominin, bei den Menschenartigen. Bitte.
Ich habe unlängst eine BBC-Dokumentation gesehen, wo man auch die These vorgestellt hat, dass die Erweiterung des Speiseplans und insbesondere das Kochen Energie freigemacht hat, weil man so viel Energie für den Verdauung gebraucht hat, was dann erst in Folge das Gehirn in entsprechender Größe versorgt werden hat können, weil wir doppelt so viel Energie in das Gehirn stecken wie
ja. Andere. Da stimmt, aber Sie greifen jetzt etwas vor. Wir haben es zum nächsten Mal dann. Ich hoffe, dass ich zum nächsten Mal pünktlich komme. Näher dann noch mit diesen hier sehr skizzenhaft aufgrund der Verzögerung entstandenen Überlegungen noch näher beschäftigt. Aber das ist richtig, es ist unser Gehirn so viel vorweg, braucht ungemein viel Energie. Hat aber umgekehrt auch uns Möglichkeiten gegeben, Nahrung herzustellen, Feuergebrauch und so weiter und in dieser Wechselwirkung, also das, kurz gesagt, das Fressen war in der Evolution von ungeheurer Wichtigkeit. Ja, damit danke ich für Ihr Interesse und nochmal für Ihre Geduld. Ich dachte, ich finde einen leeren Hörsaal vor, aber so war es nicht. Dann bis zum nächsten Mal, hoffentlich passiert uns ein bisschen was.